Wie ist das Verhältnis im Umgang mit externen Vermarktern? Ist das Unterstützung? Ist das Ersatz? Ist das ein rotes Tuch?
Auf der einen Seite ist es so, dass wir immer wieder unterschiedliche Partnerschaften mit Vermarktern haben, die in der Regel nicht exklusiv sind. Das heißt, wir binden uns da nicht, sondern geben, nennt es mal Vertrauenspersonen, die Chance, uns mit im Gepäck zu haben.
Das ist bei uns sehr, sehr ähnlich, wie es der Simon beschrieben hat. Aber wenn ich gerade vorhin ein Plädoyer für die Eigenvermarktung gehalten habe, dann gibt es natürlich viele, viele Vorteile, die ein externer Vermarkter mitbringt. Und
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und diese Podcast-Folge ist eine ganz besondere, denn diese beiden Köpfe haben sich da tatsächlich Kopf und Kragen geredet. Die haben mich förmlich überflüssig machen lassen. Trotzdem war es mir eine große Freude, mit diesen beiden über das Sportbusiness und insbesondere über das Thema Vermarktung im Verbandsumfeld zu sprechen. Die Rede ist von Robert Broke, der ist Geschäftsführer bei der Deutschen Golfsport GmbH, der Vermarktungstochter des Deutschen Golfverbands. Und an seiner Seite war der Simon Papendorf, der Geschäftsführer beim Deutschen Tennisbund und dann der Vermarktungstochter dort ist. Und beide haben einmal über ihre jeweiligen Besonderheiten gesprochen. Beide haben über die Besonderheiten in den jeweiligen Verbänden gesprochen, in den Umfeldern, die es dort zu berücksichtigen gibt, insbesondere auch was unterschiedliche Stakeholder angeht. Sie haben einmal uns Einblick gegeben, was die Relevanz ihrer Sponsoring-Maßnahmen überhaupt auch für den Verband bedeutet. Es sind ganz beeindruckende Zahlen. Wir haben einen kleinen Ritt gemacht durch Zahlen, Daten, Fakten und Studien und das alles, was auch Sponsoren durchaus oder Partnern durchaus vorgelegt werden darf. Wir haben aber auch festgestellt, dass es gar nicht darauf ankommt, nur die Werbefläche irgendwo zu platzieren für Partner, sondern dass es immer mehr und mehr darauf ankommt, dann auch die Mehrwerte zu liefern. Mehrwerte für die Zielgruppe, Mehrwerte für die Sportler, Mehrwerte für die, die es denn nutzen. Und das sind gerade im Golf und im Tennis ganz beeindruckende Zahlen und Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Und umso mehr zwei Sportarten, die mit tollen Ideen, mit kreativen Konzepten und mit sehr viel Liebe für ihre jeweilige Sportart in die Vermarktung gehen und ihren Job nicht nur erfüllen, sondern mit Herzblut leben und füllen. Mit beiden, wie gesagt, haben wir ein ganz tolles Gespräch geführt. Man muss fairerweise sagen, an der anderen Stelle gab es mal Phasen, in denen ich gar nicht zu Wort kam. Das ist auch gut, denn das heißt, dass es da einen sehr intensiven Austausch gab zwischen den beiden. Und vielleicht ist das ein Format, was wir dann auch mal übernehmen werden. Wir werden sehen. Hab viel Spaß mit der kommenden Stunde mit Robert und Simon und ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute mit zwei Köpfen, die ich schon sehr lange kenne, die ich mich sehr gefreut habe, sie heute einmal zusammenzuführen. Wir sprechen über Vermarktung im Verbandsumfeld und das machen wir mit zwei ganz großartigen Protagonisten, die in diesem Bereich schon, in diesem Sportbereich, in diesem Umfeld schon sehr lange aktiv und unterwegs sind und von denen wir heute viel lernen können. Ich freue mich auf der einen Seite zu begrüßen Robert Bruck, Geschäftsführer DGS, die Vermarktungstochter der DGV. Und was das alles für Abkürzungen sind und was das damit auf sich hat, das erklärt er uns gleich. Robert, herzlich willkommen, dass du hier bist.
Hallo Stefan, freue mich auch hier zu sein und bin gespannt.
Und auf der anderen Seite eine ebenfalls sehr großartige und sehr populäre Sportart in Deutschland. Wir haben den Geschäftsführer Simon Papendorf vom Deutschen Tennisbund hier und auch der hat eine Vermarktungstochter. Was die da genau macht und wie das funktioniert, erklärt er uns auch nochmal gleich im Interview. Herzlich willkommen, Simon.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ich habe es gerade gesagt, wir sprechen über Vermarktung im Verbandsumfeld. Das ist natürlich auch eine sehr allgemeine Formulierung. Das gibt mit Sicherheit einige Gemeinsamkeiten, die ihr heute identifiziert hier, was denn Verbandsumfeld da genau heißt und wie da die Besonderheiten der Vermarktung aussehen. Und gleichzeitig wird es vielleicht auch Unterschiede geben, weil wir sprechen über dann ja doch zwei unterschiedliche Sportarten mit unterschiedlicher Popularität und Reichweite in Deutschland, mit unterschiedlicher Historie auch in Deutschland. Und das Finde ich also sehr spannend, wenn wir da mal einsteigen können. Zunächst aber einmal zu euch, zu dir, Robert, mal zu Beginn. Sag doch nochmal ganz kurz, wie du in diese Rolle gekommen bist. Was genau ist das für eine Rolle? Und vielleicht magst du dabei dann auch aufklären, was diese Begriffe DGV, DGS und so weiter, was da alles noch eine Rolle spielt, denn zu bedeuten haben, was das genau ist.
Ja, sehr gerne. Erstmal die Begrifflichkeiten zu klären. DGV steht für Deutscher Golfverband. Das kriegen die meisten vielleicht noch zusammen. DGS steht für Deutsche Golfsport. Wir sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Verbandes, sitzen beide gemeinsam in Wiesbaden und mit etwa 20 Mitarbeitern in der Vermarktungsgesellschaft und etwas über 60 Mitarbeitern im Verband. Und insofern ist das der Name. Wie bin ich zu der Aufgabe mit dem ganz tollen Team hier in der DGS gekommen? Ich habe ein bisschen eine Vergangenheit in der Verbandsvermarktung. Bin jetzt 5 Jahre Geschäftsführer bei der DGS, war vorher über 11 Jahre bei der Deutschen Sportmarketing in unterschiedlichen leitenden Funktionen tätig. Die Deutsche Sportmarketing, auch schöne Abkürzung DSM, ist die Vermarktungsgesellschaft vom Deutschen Olympischen Sportbund, vom Deutschen Behindertensportverband. Und ja, insofern tummel ich mich schon eine ganze Weile beruflich bei der Frage Verbandsvermarktung und all den Herausforderungen und spannenden Themen, die das mit sich bringt. Bin von Hause aus Basketballer, ohne das hier zu sehr zu vertiefen, aber habe den einen Podcast mit den Kollegen von den Skyliners mitbekommen, wo ich vor Urzeiten der erste Praktikant war, den die Skyliners gehabt haben, und habe mich sehr gefreut zu verfolgen, wie das da so weitergegangen ist. Genau, habe gar kein Golf gespielt, habe also das Golfspielen dann mit Aufnahme der Tätigkeit hier gelernt. Und ja, wie ich zu der Rolle gekommen bin, war schlicht und einfach nach 11 Jahren Deutsche Sportmarketing, was vielleicht mal an der Zeit auch nochmal woanders Fußspuren zu hinterlassen. Und die Tatsache, dass ich eine durchaus eigene Sichtweise auf Verbandsvermarktung habe, auf der einen Seite, was die Rolle eines Vermarkters betrifft, und die Tatsache, dass ich kein Golf spielen kann, hat beides offensichtlich den Verband nicht davon abgehalten, zu sagen, wir machen das jetzt mal, und macht bis heute sehr viel Spaß.
Das wäre übrigens auch nochmal eine eigene Podcast-Folge wert, was die Frankfurt Skyliners für tolle Karrieren hervorheben. Denn der Yannick Bienast, der Geschäftsführer, den wir damals im Interview hatten, das ist übrigens Folge 1 für die, die es interessiert und nochmal zurückspulen wollen, der ist ja auch Praktikant da gewesen. Er hat diesen Verein auch von ganz zu Beginn seiner Karriere aufgesogen. Und jetzt haben wir da 2 Geschäftsführer im Sport, beide hier im Podcast. Das macht ja Sinn, dass wir darüber vielleicht auch nochmal sprechen, Robert. Aber nochmal kurz zu dir und zu deiner Rolle im Golf. Sport. Es ist ja eine Vermarktungstochter, die aber exklusiv vermarktet für den Verband. Das heißt, ihr seid nicht unterwegs und vermarktet auch noch andere Rechte, oder um das so zu fragen, was vermarktet ihr denn eigentlich?
Ja, in der Tat ist es erstmal so, dass der Ausgangspunkt immer der ist, dass wir die exklusiven Vermarktungsrechte von all dem haben, was man mit dem, was der Verband mitbringt, monetarisieren kann. Das ist auch unsere Aufgabe, aber wir verstehen uns schon auch als zentraler Player im deutschen Golfsport, der auch darüber hinaus Ansprechpartner ist für Unternehmen, die Zielgruppe Golfspiele und oder Golfanlagen erreichen möchte. Konkret vermarkten wir neben dem Deutschen Golfverband und dem Golfteam Germany und Golf.de als zentrales, größtes Internet-Webseitenportal für Golf, vermarkten wir auch noch die Deutsche Golfliga. Anders als in vielleicht größeren Sportarten ist die Deutsche Golfliga aber noch komplett in den Verband eingegliedert, ist also keine eigene Ligagesellschaft oder ähnliches, aber wir vermarkten es als ein eigenes Produkt, als eine eigene Plattform. Darüber hinaus organisieren und vermarkten wir die Big Green Egg, German Challenge, powered by VCG. Da sieht man schon die komplette Vermarktungspracht schon im Namen. Das ist ein Profiturnier, ohne da jetzt hier gleich auf alle Details einzugehen, was mit starker politischer und auch indirekt wirtschaftlicher Unterstützung durch den Verband mit ins Leben gerufen wird. Aber rein formal ist es von der European Tour ausgehend, mit denen wir ein Promoter Agreement haben. Das heißt, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass wir hier etwas vermarkten, was jetzt nicht originär im Rechtebereich des Verbandes liegt. Findet im Wittelsbacher Golfclub statt, in der Nähe von Ingolstadt, und erfolgt natürlich in einem verbandspolitischen Interesse. Aber insofern haben wir auch Plattformen, die nicht direkt dem DGV zuzuordnen sind. Und bestes Beispiel dafür ist vielleicht unser viertes Geschäftsfeld. Da sind wir nicht gar kein Vermarkter, sondern Eventagentur und organisieren schon seit über 25 Jahren unter anderem für Kunden wie die Deka Bank und Audi Golfturniere für deren Kunde, also Händlerturniere, die dann auch in einem Deutschlandfinale münden. Das heißt, Deka Bank Kunden oder solche, die es werden wollen, oder Audi Fahrer oder die das noch vorhaben, spielen dann auf Einladung Golf, und wir schaffen den gesamten Rahmen dafür als Eventagentur. Das heißt, breites Geschäftsfeld, breite Aufstellung bei den Geschäftsfeldern. Aber der Kern ist immer die Verbandsvermarktung.
Mhm. Damit ist auch schon auf ein paar Themenfelder, Produktfelder eingegangen mit einem doch sehr langen Namen, auch von einer Challenge. Wir gucken uns da, gehen da gleich nochmal einmal genauer rein. Zuvor aber einmal zu dir, Simon. Die Abkürzung DTB, die kriegt jetzt wahrscheinlich noch jeder hin. Aber wenn ich dann auf eure Vermarktungstochter eingehen muss, wie wird die denn abgekürzt? Oder magst du einmal erklären, wie du in die Rolle gekommen bist und was das ist und vor allen Dingen für wen das ist?
Das mache ich sehr gerne. Also im Grunde kann ich kaum was hinzufügen, das, was Roland gesagt hat. Das haben wir im Grunde relativ deckungsgleich auch bei uns im Tennis, also der Deutsche Tennisbund. Wir reden heute nicht über den Turnerbund, wir reden über den Tennisbund. Könnte man vermeintlich ja auch so abkürzen. Der Deutsche Tennisbund hat auch eine Tochtergesellschaft, die sich zum einen zu 100% im Eigentum des DTB befindet, die DMSG, Deutscher Tennisbund Marketing und Stadion GmbH. Und dort sind alle Rechte hinterlegt, genauso wie es beim Golf auch der Fall ist, im Umgang mit den großen Nationalmannschaftsrechten, dem digitalen Portfolio und so weiter. Von daher ist es eine relativ ähnliche Struktur. Der einzige Unterschied ist, dass bei uns die Kollegen, die ihren Job machen, beim e.V. Angesiedelt sind. Das heißt, ich bin im Grunde die einzige Person, die so richtig offiziell bei der DMSG angestellt ist. Und ansonsten ist es immer eine sehr starke Kombination aus dem DTB e.V. und auch der DMSG. Es gibt eben da die Lizenzabkommen. Deswegen bin ich auch in beiden Fällen Geschäftsführer beim e.V. Und in der Vermarktungstochter. Und so zieht sich das im Grunde in der Gesamtheit durch. Es gibt noch eine Gesellschaft, die alleinig unsere Turnierlizenz innehat. Wir sind ja Lizenzinhaber der Hamburg European Open, des Hamburger ATP-Tennisturniers. Und diese Lizenz vergeben wir, und dafür gibt es eben eine separate Gesellschaft. Die ist auch zu 100% letztendlich unter der DTB-Verantwortung. Und was für bei uns dann auch ganz spannend ist, dass es eine separate, ich nenne es immer Digitaltochter gibt, Tennis Deutschland Service. Das ist eine kleine und feine Einheit, die an der Tennisbase in Haching sitzt, in München sitzt, direkt in der Nähe des Bayerischen Tennisverbandes, wo wir uns gemeinsam mit den Landesverbänden auf den digitalen Weg begeben. Da sind eben die Landesverbände und der DTB Gesellschafter. Und das ist vielleicht da so die Besonderheit, weil es dort Digitalisierung als großen Schwerpunkt hat.
Sagst du noch mal ganz kurz uns etwas zu deinem Werdegang, wie du in diese Rolle gekommen bist, seit wann bist du da und was waren deine Stationen vorher? Wir beide haben uns ja auch schon deutlich vor diesem Podcast sind wir uns schon begegnet in der Sportvermarktung. Aber erzähl noch mal ganz kurz, welchen Weg du eingeschlagen hast.
Sehr gerne. Also grundsätzlich bin ich schon immer Tennisspieler gewesen. Ich glaube, ich stand mit 5 offiziell mit meinem Mitgliedsausweis in Berlin auf dem Tennisplatz. Das heißt, mich hat der Sport schon immer verfolgt. Ich habe als Tennistrainer gearbeitet während meines Studiums, habe meinen C-Trainer gehabt. Ich habe auf 630 D-Mark-Basis die Geschäftsstelle meines kleinen Berliner Tennisvereins verantworten dürfen und das Mahnwesen gemacht und die Mitgliederverwaltung. Und habe dann, und das ist vielleicht dann auch so das Entscheidende, während meines ersten Jobs bei Sport und Markt, mittlerweile Nielsen Sports, mich auch aus der beratenden Perspektive mit unterschiedlichen Rechtehaltern auseinandergesetzt und habe damit eigentlich den Sport aus jeder Perspektive kennenlernen dürfen, nebenbei amateurhaft kompetitiv Tennis gespielt. Und ich glaube, damit hatte ich aus verschiedenen Perspektiven eine relativ gute Grundlage, jetzt beim DTB verantwortlich für Sales, Marketing, Kommunikation oder PR und Digitalisierung zu sein. Und wir kennen uns noch aus alten VfL Bochum-Zeiten, wo ich euch mal beraten durfte. Von daher, ja, lange Historie.
Und du hast einen kleinen Abstecher in die Industrie gemacht zwischen den verschiedenen Stationen oder vor deiner Tennisstation.
Stimmt. Das war Zufall, wie es manchmal so ist. Der TÜV Rheinland hat mir die Möglichkeit gegeben, dort sehr, sehr international zu arbeiten, um letztendlich die strategische Geschäftsfeldentwicklung Sport und Entertainment weltweit voranzutreiben. Und das habe ich die ersten Jahre versucht, bis man dann in verschiedenen Konzernveränderungen dann noch ein paar andere Rollen innehatte, auf die ich aber jetzt gar nicht so schwerpunktmäßig eingehen muss. Aber ja, da gab es für mich einen Abstecher in die Industrie. War für mich vielleicht das noch als letztes wahnsinnig spannend, weil diese herrliche Begrifflichkeit Stakeholder-Management in so einem Konzern eine große Relevanz hat. Und ich jetzt für mich natürlich erlebe, dass insbesondere im Umfeld des Ehrenamtes und eben der Funktionäre Stakeholder-Management eine sehr große Relevanz hat. Und diese Politik, die ich in einem Konzern erleben durfte, mir sicherlich auch beim DTB ein Stück weit weiterhilft.
Also würdest du sagen, es war nicht nur ein Abstecher, der so passiert ist, sondern er hat dich auch auf das vorbereitet, was jetzt deine aktuelle Rolle ist und vielleicht sogar war es das Sprungbrett zum Geschäftsführer?
Ja, ich glaube schon, dass es einige Themen gegeben hat, die man mit einer anderen Seriosität vielleicht auch verargumentieren konnte, weil man einfach nochmal eine andere Perspektive eingenommen hat. Ich war 12 Jahre bei Nielsen Sports und den Vorgängerfirmen. Ich glaube, innerhalb der direkten Szene hat man sich da sicherlich ein Stück weit auch einen Namen gemacht, immer so auch aus der Sicht der Beratung. Aber ob man dann wirklich so diese umfassende Kompetenz hat, nicht immer nur zu erzählen, sondern auch zu machen, das, glaube ich, muss man an anderer Stelle beweisen. Weil als Berater ist es ja immer leicht, über Dinge zu meckern, weil man sie am Ende selber nicht umsetzen muss. Und jetzt sowohl Robert als auch ich sind in einer Position, wo wir die Entscheidung treffen müssen, ob wir nach links oder rechts gehen. Und das ist dann durchaus nochmal ein Unterschied. Und da hat der TÜV Rheinland mir sicherlich auch geholfen, gar keine Frage.
Robert, auch du warst in einer Beraterrolle zuvor unterwegs. Was würdest du sagen, was waren deine Skills, die du mitgenommen hast aus den Stationen zuvor, die dich in diese Geschäftsführerrolle haben bringen können, beziehungsweise dich auch da, dass du dich da gut wohlfühlst, in diese Rolle zu gehen?
Ja, das ist natürlich, wenn man schon ein paar Jahre dabei sein darf, kommt da, glaube ich, doch eine ganze Menge zusammen. Das, was der Simon gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Stakeholder Management ist im Umfeld Verbandsvermarktung ein enorm wichtiges Thema. Und deshalb hilft ein Beraterhintergrund. Meine erste Berufsstation war ja auch in der strategischen Unternehmensberatung. Ich sage immer heute ein bisschen bezahlte Management-Ausbildung nach dem Studium nochmal sehr früh, da mit Entscheidern auf Augenhöhe Dinge entwerfen zu können. Weil als Berater lernst du, unterschiedliche Sichtweisen einzunehmen und zu verstehen, was sind denn nun eigentlich die Zielsetzungen von bestimmten Personen oder Personengruppen und warum agieren sie eigentlich so, wie sie agieren, und sich in diese unterschiedlichen Rollen hineinzuversetzen und gleichzeitig aber auch ein eigenes Standing für die eigene Position zu bewahren und zu behalten. Das ist, glaube ich, eine der Skills, die man im Laufe des Weges sozusagen lernt und dann mitbringt, was ganz, ganz wichtig ist. Also dann, es klingt abgestroschen, aber es ist immer noch so, People-Business. Du musst mit Menschen umgehen können, du musst überzeugen können, sie abholen. Das ist, glaube ich, auch enorm wichtig. Eine Begeisterung und ein Verständnis für den Sport. Und unabhängig davon, ob du ihn selber schon machst oder ihn dann jetzt, wie ich im Golf, erlerne, wenn ich jetzt nicht Spaß dran gefunden hätte am Golfspielen, wäre es, glaube ich, nochmal ein Ticken schwerer, weil das ist ja auch das Besondere an dem Business, in dem wir tätig sind. Also ja, da kommt eine ganze Menge zusammen, aber ich glaube, dieses Moderierende, dieses Verbindende, dann auch konkret, wenn wir über Vermarktung sprechen, Stakeholder, ja, sagt ja schon der Begriff, sind natürlich ganz viele unterschiedliche Entscheider. Und ich sehe in der Verbandsvermarktung, in der Rolle eines Verbandsvermarkters eigentlich immer zentral diese Brückenfunktion, dass du in der Lage bist, Interessen von Wirtschaftspartnern auf der einen Seite und Interessen eines, in dem Fall eines Sportverbandes, einer Sportorganisation, zusammenzubringen und gleichzeitig, das klingt so banal, ist aber die größte Herausforderung, das, worum es eigentlich geht, nämlich den Sportler und den Sport da draußen, nicht zu vergessen. Ja, und da entstehen sehr interessante Konstellationen. Und da hilft es, glaube ich, wenn man schon mal in anderen Umfeldern und Funktionen seine ersten Erfahrungen machen durfte.
Vielleicht auch da, wenn ich da noch einhaken darf, was meines Erachtens auch den großen Unterschied macht, und da kann ich Robert auch nur bekräftigen drin, ist diese Perspektive aus der Zielgruppe. Das erlebst du häufig in einem Verband, dass der Verband erstmal das macht, was bei ihm auf dem Zettel steht, weil das seine eigene Rolle ist, die er einnehmen kann. Er sich aber sehr häufig nicht hinterfragt, ob das, was er da eigentlich macht, eine Relevanz für den Gegenüber hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir beide aus einer ganz anderen Perspektive erleben durften, dass sowohl beim Golf als auch in der Zukunft beim Tennis meines Erachtens viele Dinge anders laufen. Die Ansprache eine andere ist, die Kommunikation eine andere ist, das Angebot sich verändern wird, die digitalen Inhalte sich verändern, weil wir nicht von uns aus etwas machen, sondern immer den Kunden, den Spieler, den Funktionär in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Und das gilt sicherlich für uns beide.
Das wäre auch nochmal meine Frage gewesen, inwiefern, also dass ein Verbandsmensch, einer, der im Verband groß geworden ist, eine Karriere gemacht hat und dort aktiv ist und dass der seinen Sport im Fokus hat und möglicherweise auch seine Sportler und Sportlerinnen. Aber kann es sein, dass es auf der wirtschaftlichen Seite, also auf der Seite der Sponsoren, der Partner, der Unternehmen, die sich für diesen Sport dann engagieren dürfen und am besten sollen, dass es da auch einen Gegenpart, einen Gesprächspartner braucht, der eben diese wirtschaftlichen Aspekte, diese Vermarktungs-, diese Marketing-Aspekte auch so verinnerlicht und kennt, oder verhandeln die eigentlich viel lieber mit jemandem vom Verband? Also wie stellt ihr das fest? Was stellt ihr da fest? Wie ist da die Reaktion auf Unternehmerseite? Also Simon hat das letzte Wort gehabt, vielleicht magst du auch das erste einmal nehmen.
Gerne. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf die letzten anderthalb Jahre zurückblicke, dann hilft mir sicherlich die Kombination aus, ich nenne es mal Street Credibility, also ich weiß, worüber ich in meinem Sport spreche. Das ist sicherlich der emotionale Anker, der mir selber auch weiterhilft. Aber auf der anderen Seite auch das Analytische von Nielsen Sports und Co., dass ich weiß, worüber ich inhaltlich spreche. Und wer mich dann auch schon länger kennt, weiß, dass ich in der Regel keinen Quatsch erzähle und dass genauso auch die Vermarktungsoptionen aussehen. Wir sind sehr, sehr transparent im Umgang mit jeder Form von monetärer Bewertung, die wir durchführen, weil ich eben dann doch die Gehirnwäsche der Markt- und Medienforscher voll mitgenommen habe, dass es mir einfach wichtig ist, eine auch transparente, datenbasierte Grundlage zu schaffen und nicht nur aus dem Bauch heraus emotional zu verkaufen. Und deswegen würde ich sagen, glauben die Partner an uns. Wir können regelmäßig über Verlängerungen kommunizieren. Und das muss meines Erachtens auch die Kombination sein, die dir langfristig weiterhilft. Weil irgendein Quick-Win, irgendeinen Sponsor zu überzeugen, der gerade Reichweite oder wie auch immer einen KPI braucht, das ist immer einfach. Aber seine Partner langfristig zu halten und mit denen die Geschichten zu erzählen, das bedarf dann mehr. Und da sind wir auch da beide auf einem guten Weg.
Ja, das vielleicht an der Einstelle zu ergänzen nochmal. Wir haben ja kurz über die Strukturen gesprochen. Das ist so ein bisschen auch die Existenzberechtigung von einer eigenen Vermarktungsgesellschaft. Jetzt mal losgelöst von steuerrechtlichen und anderen Fragen. Mhm. Wir verstehen uns so ein bisschen als Schnellschiff in der Vermarktungsagentur. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Sondern ein Verband muss in vielen Dingen ausgewogene und gut überlegte Entscheidungen treffen, die er oftmals mit einer Basis abstimmen sollte und Rahmenbedingungen schaffen. Und ist zum Teil auch von ehrenamtlichen Strukturen geprägt, was auch gut und richtig so ist. Und du musst aber eine Kompatibilität als Verband herstellen, wenn du auf der anderen Seite Wirtschaftspartner haben möchtest, die, wie der Simon gesagt hat, eine andere Perspektive mitbringen und auch oft schnelle Entscheidungen haben wollen. Und jemanden, der verbindlich ihnen dann auf Dinge zusagen kann, was geht und was nicht geht. Und da sind wir wieder bei dieser Brückenfunktion. Und wenn du als Vermarkter verstehst, was dein Verband kann, deine Sportorganisation kann, wenn du verstehst, was dein Wirtschaftspartner möchte und wenn du verstehst, wie du Mehrwerte dann für den Sport und für den Sportler generieren kannst, in dieser Gemengelage Lösungen zu erarbeiten, ist glaube ich die Kunst. Und dafür brauchst du die Organisation, die organisatorischen Voraussetzungen, genauso wie die menschlichen Skills im Team.
Der Simon hatte gerade und auch seine Historie bei Nielsen bringt das ja eindrucksvoll mit. Hat es gerade erwähnt, dass er da sehr transparent ist und auch durchaus belegen kann, ihm traut man das dann auch zu, belegen kann, welche Reichweite, welche Zahlen, Daten, Fakten hinter einem Engagement und einem Verband stehen. Robert, ich weiß von euch, ihr macht sogar eigene Befragungen, eigene Analysen. Kannst du noch mal kurz Einblick dahin geben, was das für einen Stellenwert bei euch hat in der Golfvermarktung? Den Nachweis über Zahlen, über Daten, über konkrete Fakten rund um das Sport und nicht nur die Emotionen?
Ja, der Simon ist da ja noch viel mehr vom Fach.
Deswegen habe ich die Frage zu dir zugespielt.
Mit seinem Hintergrund, genau. Nee, aber wo wir uns ja alle sofort einig sind, ist, dass das ganze Thema Sportvermarktung seriös aus unserer Sicht nur funktioniert, wenn du datenbasiert arbeitest und wenn du diese Emotionalität, die ja ein großes Asset ist, wenn du die aber auch operationalisierst und professionell managst und dich nicht nur allein davon leiten lässt. Und dafür brauchst du Daten, und das ist übrigens, nur den Ausdruck nochmal zu machen, all das sind jetzt nicht unbedingt zwingend Dinge, mit denen sich ein Sportverband originär per Satzungszweck beschäftigt. Ja? Und natürlich muss auch der datenbasiert arbeiten, aber nicht zwingend im ersten Schritt, um damit irgendwie Wirtschaftspartner zu begeistern. Also, und so hat jeder in so einer Organisation seine eigene Aufgabe und seine eigene Rolle. Und deshalb brauchst du so einen eigenen Verbandsvermarkter, der dann sagt, okay, wir haben im Verband auch nochmal eine komplette Marketing-Unit, die auch Daten erhebt, aber mit einer anderen Zielsetzung. Und das dann zu verheiraten und zu schauen, okay, was ist für wen eigentlich interessant, das ist die Kunst. Und genau, wir arbeiten da sowohl viel mit am Markt zugänglichen Studien, um klassische Insights über unsere Zielgruppe in Abgrenzung zur Gesamtbevölkerung oder zu anderen Sportarten auch zu gewinnen, und haben dann aber vor einigen Jahren gesagt, wir brauchen auch mal schnell Insights zu unserer Zielgruppe und haben dann mit Sportheads ein Golferpanel ins Leben gerufen, wo wir etwa 1500 Golfspieler drin haben, die wir jederzeit ad hoc zu Entwicklungen befragen können. Und wir sind jetzt in der Lage, wenn wir im Verband, in der Vorstandssitzung oder in welchem Meeting auch immer sagen, wir glauben dieses oder jenes, dass wir sagen, okay, bevor wir jetzt weiter glauben, stellen wir diese Frage doch einfach mal in unser Golferpanel und in einer Woche, in 10 Tagen spätestens, können wir dann datenbasiert und fundiert zu dieser Frage weiterarbeiten, ohne große Studien extra in Auftrag geben zu müssen. Und diese Flexibilität hat uns sehr geholfen, um Produkte zu entwickeln, um Verständnis für die Golfer zu entwickeln, was ihnen wichtig ist, aber auch um im Einzelfall mal mit dem einen oder anderen Wirtschaftspartner eine Maßnahme vorher nochmal zu prüfen oder zu klären, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das in der Kombination mit generischeren Daten ist, glaube ich, eine gute Basis, auf der man dann agieren kann und Entscheidungen trifft.
Ich kann da auch nur zustimmen. Ich glaube, das wird heute eine ganz langweilige Veranstaltung,
Robert. Wird kein Streitgespräch zwischen uns, Simon. Ne?
Nee, das Einzige, was mich ärgert, ist, dass der Golfschwung meines Sohnes so dominant für seine Tennis bekannt ist. Aber dazu kommen wir vielleicht dann im Anschluss. Aber in der Tat, das, was du beschreibst, machen wir auch. Dadurch, dass ich auch selber Golfspieler bin und mein Golfbag genauso wie meine Tennistasche im Kofferraum liegt, bin ich natürlich auch Teil von golf.de und bin natürlich auch Teil von der Marktforschungsoption und von dem Panel. Deswegen kenne ich das nur zu gut. Und das hat mich am Ende auch dazu veranlasst, dass ich gesagt habe, okay, genau dieses möchte ich beim DTB auch haben. Und demzufolge sind wir auch aktuell dran. Ich glaube, in den nächsten Tagen geht unsere Kommunikation raus, dass wir unsere Tennisspieler eben genauso mit Sportheads zusammen in unser Tennispanel, in unser Tennislab bringen wollen. Bei euch ist das Golflab, bei uns ist das Tennislab, damit wir eben nicht nur die großen Grundlagenstudien mit Sport 5 aktuell zusammen umsetzen, sondern eben ganz besondere Themen, bei uns gerade Paddle, sehr en vogue, dass wir uns dann eben sehr, sehr spontan mit Dingen beschäftigen können. Von daher auch da vollste Unterstützung.
Mal gucken, ob ich noch einen Keil zwischen euch treiben kann heute oder ob das hier eine Werbeveranstaltung für Sportheads wird. aber ich kann das, bin ja selber Teil dieses Panels, finde das spannend und finde das auch einen guten Weg, weil du sagst ja zu Recht, Robert, auf die Art und Weise tappt man nicht im Dunkeln und diskutiert über nebulöse Formulierungen, sondern kann das ziemlich genau tracken und checken. Sag mal ganz kurz was zu den Zahlen. Also du hast da das Panel erwähnt, aber was macht einfach den Golfsport aus? Über welche Zahlen reden wir da? Wie viele Golfplätze gibt es? Wie viele Landesverbände musst du berücksichtigen bei deinen Diskussionen und oder wie viele Mitglieder sind denn da überhaupt, spielen da überhaupt eine Rolle, wenn man über Golfvermarktung spricht?
Ja, als Vermarkter willst du ja solche Zahlen immer irgendwie in Verhältnis setzen und der Vermarkter erzählt dann gerne, dass wir mehr Golfanlagen in Deutschland haben als Mediamärkte, was der ein oder andere so nicht vermutet hätte. Reden wir über 720 und in denen spielen etwa mittlerweile 680.000 Golfspieler. Sind da nach zu Corona und während Corona nochmal deutlich gewachsen, haben da sicherlich ein Stück weit, wenn man das so sagen darf, von den Rahmenbedingungen seinerzeit profitiert. Und schön ist aber, dass wir jetzt auch nach Corona dieses Niveau, dieses neue Plateau nicht nur halten, sondern das auch weiter ausbauen. Und ich glaube, noch mindestens genauso interessant ist aber, dass die Intensität oder die Auslastung der Plätze zugenommen hat. Das heißt, die Menschen spielen einfach auch mittlerweile viel mehr Golf als noch vor Corona. Also auch da sehen wir einen Aktivitätsschub, dass Plätze auch mittlerweile in den Wintermonaten nachgefragt werden, wo früher der Golfclub eigentlich hätte auch zumachen können. Das sind alles sehr, 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 sehr positive Anzeichen. In der Digitalisierung übersetzt heißt das, dass wir über 260.000 registrierte Nutzer bei uns auf der golf.de haben. Viele davon mit den Opt-ins, die für uns als Vermarkter natürlich wahnsinnig wichtig sind. Da sind wir bei knapp 100.000. Und auch da sind wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Also es ist eine Sportart, wie es der Simon auch vorhin mal kurz angedeutet hat, wo sich ganz, ganz viel wandelt, wo sich ganz, ganz viel verändert, wo wir auch jünger und frecher werden und gleichzeitig aber durchaus immer noch eine sehr, sehr spannende Zielgruppe bei uns begrüßen dürfen. Und ja, von der Größe her sind wir damit mittlerweile der achtgrößte olympische Sportverband in Deutschland und gar nicht mal so klein und elitär, wie der eine oder andere vielleicht vermuten mag. Und spannend ist vielleicht auch, und das wissen wir wiederum aus der Marktforschung, die letzte Zahl, dass wir wiederum insgesamt doch 3 Millionen Golfer mittlerweile haben, die von sich sagen, dass sie Golf spielen, auch wenn sie nicht in einem Golfclub Mitglied sind, weil sie das natürlich auch über Greenfee oder Fan-Mitgliedschaften oder andere Dinge ohne Probleme machen können. Und diese Zahl, wenn man da mal einen Rückblick macht, auch vor 10 Jahren, hat sich fast verdreifacht. Also wir sehen eben auch in diesem breiteren Spektrum einen großen, großen Zuwachs und das ist auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Das waren ein paar Zahlen, das waren ein paar Einordnungen, Rankings ja schon fast. Erst muss ich mal gucken, Simon, wie viele Menschen spielen Tennis? Welche Entwicklung hat denn der Tennis in den letzten 10 Jahren an Mitgliedern genommen? Und vor allen Dingen, wo steht ihr im Ranking der Olympischen Sportbünde in Deutschland, bevor wir dann auf die irgendwie olympischen Erfolge zu sprechen kommen?
Ja, wir sind natürlich in den letzten, sag mal, 20 Jahren, da hatte der Tennissport schon seine Herausforderungen. Sicherlich sind wir auch am Ende sehr tief gefallen. Die Zeiten von Becker, Graf, Stich, Steb, Göllner, wie sie alle heißen, da gibt es ja genug zu nennen, die waren für uns das absolute Hoch. Wir sind über die Jahre irgendwann auf ein Niveau von so knapp 1,4 Millionen Spielern geschrumpft, um es mal so zu formulieren. Jetzt gibt es in den letzten 2 Jahren wieder einen Aufschwung. Das heißt, auch wir durch Corona Oder auch nicht, das kann man ja immer nur so bedingt sagen, aber in jedem Fall hat uns Corona nicht geschadet, sondern wir haben auch in den letzten 2 Jahren einen Aufschwung verspüren können und sind ja bei 1,45 Millionen Tennisspielern und Spielerinnen, die eben in Tennisvereinen registriert sind. Wir haben ja bei uns ein bisschen die Herausforderung, dass wir bis auf die kommerziellen Anlagen eher auch ein Closed Shop sind. Das heißt, du musst Mitglied eines Vereins sein, um dort Tennis spielen zu dürfen. Diese echte Öffnung, dass man einfach nur mal eine Stunde spielen kann, das gibt es in unseren 9.000 Vereinen, die wir haben, mit knapp 45.000 Plätzen, gibt es das nicht unbedingt. Ich persönlich kenne jetzt nur sehr, sehr wenige Vereine, bei denen ich so à la Book and Play in der Lage bin, mal spontan zu spielen. Das ist meist immer angedockt mit einer kommerziellen Anlage, damit auch Indoor. Aber das sind so die Größenordnungen. Wir haben auf unserer analog zu golf.de gibt es natürlich auch eine tennis.de. Da sind wir mit knapp 400.000 registrierten Personen und roundabout 270.000, die unsere Newsletter erhalten, sozusagen in einem ähnlichen Verhältnis, wie Robert das auch schon für Golf berichtet hat, sodass wir da sehr zufrieden sind und wir natürlich auch erleben, welche Power man dadurch erzeugen kann, dass man mit seinen Spielern im Kontakt steht. Das heißt, wir generieren so im Jahr knapp 200 Millionen Page-Impressions auf tennis.de, wo sich eben der Spieler zu seinen eigenen Amateurturnieren anmeldet, wo er seinen Head-to-Head-Vergleich machen kann. Also mein kommender Gegner, gegen wen hat der über Kreuz eigentlich gewonnen oder verloren? Das heißt also, all das Spielgeschehen kann ich darüber in meinem eigenen privaten Umfeld verfolgen und das sorgt für relativ viel Traffic, weil eben der, den man greifen kann und der eine digitale Affinität hat, der beschäftigt sich auch damit. Und ich glaube, das, was für uns beide gilt, ist am Ende auch wieder die Möglichkeit zu haben oder die Herausforderung, mit den verschiedensten Zielgruppen innerhalb der Spieler kommunizieren zu müssen, zu dürfen, zu können. Weil ich selber vielleicht auch nicht der typische Golfer bin und lieber meine Jordans anziehe als die klassischen Footjoy-Golfschuhe. Und sich im Golfen so gewisse Clubs herauskristallisieren, die so die Guerilla-Clubs sind, die junge Zielgruppe ansprechen, wo es keine Etikette gibt, keine Kleidungsvorschriften. Und das beim Tennis sozusagen auch in eine Richtung gerät, dass wir sagen, wir bedienen von 4 Jahren bis 80 Jahre alle und irgendwie müssen wir alle unter einen Hut bekommen. Und das ist dann immer nicht so leicht zu gewährleisten, wenn man diese große Breite hat und für uns beide die große Aufgabe.
Jetzt habt ihr die Zahlen rund um den Sport, um den Verband nochmal aufgeführt. Robert hat in der Vorstellung nochmal kurz gesagt, dass in seinem Bereich, Verantwortungsbereich 20 Mitarbeiter in der Vermarktung und 60 ungefähr im Verband sind. Sag nochmal ganz kurz, Simon, die Aufteilung bei euch, wie ist das?
Ja, also ich würde sagen, auch in etwa. Wir sind in unserer Geschäftsstelle auch auf einem ähnlichen Niveau. Wenn wir jetzt mal unsere Bundestrainer außen vor lassen, ich glaube, das, Robert, ist bei dir genau das Gleiche. Bei uns ist Vermarktung immer eine Kombination aus Kommunikation, aus Partnership Management und auch aus Digitalisierung. Und das ist sozusagen ein Ressort, was gebildet wird. Und da sind wir bei so knapp 15 Personen. Aber so einen richtig reinrassigen Vertriebler, wenn ich das mal so nennen mag, der wird, wenn es gut läuft, zum 1.7. kommen diesen Jahres. Weil bis dahin bin ich sozusagen die vermeintlich einzige Rampensau, die sich der Kaltakquise stellt. Alles andere ist dann eher Partnership-Management und natürlich auch vertrieblich unterstützend. Aber dass man, so wie ich es früher zur Sport- und Marktzeit noch kennengelernt habe, die Leadlisten durchgeht und die Cold Calls macht und so hart in den Vertrieb einsteigt, das gab es bisher bei uns nicht. Und das Schöne ist auch, das war bisher nie so notwendig. Aber wir erleben natürlich auch, dass wir uns insgesamt im Vertrieb auch breiter aufstellen müssen, um ja mehr in den Trichter oben reinzuwerfen, auch ein bisschen besser selektieren zu können, ob der Partner eben passt zu einem oder ob man ihn nur nimmt, weil er gerade angeklingelt hat.
Wenn ich da kurz rein darf, als jemand, der ja doch schon den ein oder anderen Verband erlebt und kennengelernt hat. Simon, ihr seid da überhaupt nicht alleine, also im Tennis. Die ganz überwiegende Anzahl an sogenannten Verbandsvermarktern habe ich immer wieder festgestellt, dass sie sehr viel Kommunikation machen, sehr viel Eventumsetzung, sehr viel Partnerbetreuung, aber das eigentliche Verkaufen, der eigentliche Vertrieb, weder von der Ausbildung noch von der reinen Ressourcenplanung her, oftmals fehlt. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn wir über Verbandsvermarktung, Professionalisierung der Verbandsvermarktung sprechen, wo aus meiner Sicht in vielen Verbänden ein Handlungsbedarf besteht. Und nicht selten ist es so, dass ein Verband mit eigenem Verbandsvermarkter in der Vergangenheit dann, und ich glaube, das ist bei euch ja bislang ähnlich, mit einem externen Vermarkter auch nochmal in irgendeiner Form zusammenarbeitet, was wir im Übrigen auch tun. An der einen oder anderen Stelle. Die Frage ist nur, in welcher Intensität und inwieweit gibst du eigentlich deine vermeintliche Kernkompetenz dann raus? Aber diese Kernkompetenz musst du dann natürlich auch haben. Also das, was ein Verband manchmal Verbandsvermarktung nennt, muss man erstmal kritisch prüfen, was damit eigentlich gemeint ist.
Ja, absolut. Also das ist, ich meine, wie so häufig Structure follows Business. Du musst auf der einen Seite irgendwo erstmal monetarisieren. Das können ja auch Mitgliedsbeiträge sein, aber es muss irgendwo erstmal Geld hineinfließen in die Kassen, damit man dann am Ende wieder strukturell nacharbeiten kann. Und da haben natürlich einfach auch viele Verbände ein gewisses Defizit, wenn ich überlege, an wie vielen Stellen wir in der Perspektive arbeiten könnten. Und das gilt vielleicht jetzt in einem Spitzenverband wie dem Deutschen Golfverband oder dem DTB auch nur so bedingt. Aber wir haben ja immer wieder auch die riesengroße Herausforderung, dass wir stellvertretend für unseren Sport national auftreten und wir auch immer wieder über Rechte sprechen, die eine regionale Aktivierung bedeuten. Und die regionale Aktivierung heißt, wir müssen unsere Landesverbände mit abholen, die Geschichte erzählen zu können. Und da gibt es Landesverbände, die haben eine ähnliche personelle Ausstattung, wie es bei uns der Fall ist. Der Bayerische Tennisverband, um mal ein Beispiel zu nennen. Aber es gibt eben auch viele andere. Da ist der Geschäftsführer wirklich die eierlegende Wollmilchsau und muss sich um alles kümmern. Und diesen Spagat haben wir in unserer Verbandswelt. Und deswegen muss man manchmal auch sehr bedacht auch in der Vermarktung umgehen, weil wir einfach wissen, dass manche Dinge gar nicht möglich sind in der Umsetzung. Und da muss man sehr stark differenzieren, über welches Rechtepaket sprechen wir am Ende. Sprechen wir etwas, was nur wir selber als DTB verantworten können und managen können oder wo wir angewiesen sind auf unsere gesamte Struktur. Und die ist dann durchaus sehr heterogen.
Und gleichzeitig, ich bin komplett bei dir, und gleichzeitig stelle ich aber fest, dass es den Weg, den ihr jetzt auch einschlagt, dass das sehr wohl Sinn macht, wenn es irgendwie geht, in diesem Bereich selber rein zu investieren und diese Ressourcen und dieses Know-how, diese Skills in-house aufzubauen, weil also auch wir haben auch mit deiner Unterstützung, Stefan, das ist jetzt dein Werbeblock, haben wir in den letzten Jahren ja auch gezielt eine eigenständige Vertriebsunit aufgebaut, die komplett auf outbound und reinen Verkauf ausgerichtet ist mit aus meiner Sicht sehr, sehr interessanten Erfolgen. Und das, was wir feststellen, ist aber, dass du per se erstmal als ein Verkäufer, der von einem deutschen Golfverband anruft, erstmal ein anderes Gehör auf Entscheiderseite findest, als wenn du von einem klassischen Sportvermarkter aus anrufst. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Das heißt, da hast du einen gewissen, ich würde es jetzt mal sagen, Vertrauensvorsprung, wenn du das professionell machst. Und deshalb glauben wir, dass das ein richtiger Weg ist, das nicht komplett outzusourcen. Und natürlich musst du im ersten Schritt vielleicht auch in die Investition gehen. Aber wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich das ganz schnell auch rechnen kann. Und weil der zweite Vorteil ist, wie du sagst, Simon, dass du als interner Vermarkter auch viel besser einschätzen kannst, was ist möglich, was ist nicht möglich, was verkaufe ich da und wie kann ich es mit meinen Strukturen, mit meinem Verband und den anderen Protagonisten, Stakeholdern dann tatsächlich auch umsetzen. Während ja ein externer Vermarkter, das ist nicht negativ gemeint, oftmals dann begeistert von dem Deal berichtet, wo dann so manche Rechtehalter sagt, um Gottes Willen, und wie kriegen wir das denn jetzt eigentlich überhaupt auf die Straße?
Das Also ich bin auch immer wieder erschrocken, wie leicht es mittlerweile geht, in den Kontakt zu kommen. Also ich meine, LinkedIn ist ja für uns auch immer wieder eine spannende Plattform auch in der Akquise. Und die Kombination aus unserem Sport, und das gilt sicherlich genauso für dich wie auch für mich, die Kombination aus Sport und Titel, wie leicht da der Zugang zu Management-Leveln unterschiedlicher Firmen klappt, das ist schon wirklich erstaunlich. Also wenn ich daran denke, wie viele kalte Telefonate ich machen musste, um früher an der Zentrale abgewiesen zu werden, wie leicht es dann doch mittlerweile eben in diesem speziellen Umfeld, in der eigenen Sportart ist, das ist schon wirklich deutlich einfacher. Auf der anderen Seite, und das wird dir sicherlich auch so gehen, erleben wir natürlich, dass unsere Volumina mittlerweile viel, viel größer werden. Und wir reden eben nicht mehr über den Sponsor, der irgendwie 5.000 Euro fürs Jahr bezahlt, sondern wir reden auch über hohe sechsstellige bis teilweise siebenstellige Beträge. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir auf der einen Seite uns sowieso insgesamt wahnsinnig professionalisieren müssen, weil dahinter viel Aktivierung, viel Kommunikation passiert. Aber wir auch immer noch mal so ein bisschen diesen Durchbruch erzeugen müssen, dass ein Sponsoring im Golf oder im Tennis einer zweiten Liga Fußball nicht nachstehen muss. Dass es da vielleicht in erster Instanz irgendwie um Reichweite geht und dass ich natürlich irgendwie in einer Sportschau vorkomme und wo auch immer. Aber wir immer an anderen Stellen ein größeres Potenzial haben. Und das für uns aber durchaus immer wieder auch ein Thema ist, inwieweit wir uns positionieren können bei großen Volumina im Verhältnis zu deinem alten Arbeitgeber, Stefan.
Ach, ich bin auch noch da. Das ist ja für mich völlig inspirierend gerade. Ich denke über ganz neue Podcast-Formate nach, wo ich einfach nur zwei Menschen zusammenbringe und die ein Thema durchkauen. Also großartig, vielen Dank euch beiden für dieses Hin und Her, dieses Ballspiel. Und ich habe so viele Notizen gemacht, auf die ich hätte oder auf die ich gerne noch eingehen möchte. Es ist vorhin gefallen, externer Vermarkter. Robert hat das angesprochen und Simon hat fleißig genickt. Und jetzt spricht er dann ja auch noch mal ganz konkret an. Wie ist das Verhältnis im Umgang mit externen Vermarktern? Ist das Unterstützung? Ist das Ersatz? Ist das ein rotes Tuch? Vielleicht das noch mal ganz kurz einmal, damit das jetzt nicht nur so im Raum hängen bleibt, sondern einmal aufgeklärt ist, wie ihr beide damit umgeht. Simon, du nickst. Vielleicht magst du anfangen.
Mache ich gerne. Also wir haben... Auf der einen Seite ist es so, dass wir immer wieder unterschiedliche Partnerschaften mit Vermarktern haben, die in der Regel nicht exklusiv sind. Das heißt, wir binden uns dann nicht, sondern geben, ich nenne es mal Vertrauenspersonen, die Chance, uns mit im Gepäck zu haben. Wenn es sich denn so ergibt, dann ist es gut. Also um vielleicht auch mal, wenn man jetzt von Angie Kerber ausdenkt als Beispiel, die häufig bei der ein oder anderen Unternehmung Vorreiter war, bei Beurer, auch bei der Generali. Da gibt es eben auch ein enges Verhältnis zum Aljoscha Thron, der letztendlich die Angie Kerber positioniert hat und dann gesagt hat, da gibt es aber noch ein paar andere, die ganz gut passen würden im Gesamtkontext. Das heißt, aus der Perspektive können wir gut arbeiten und auf der anderen Seite haben wir auch durch viele andere Projekte zusammen mit Sport 5 eine nicht exklusive Partnerschaft, die uns eben dabei helfen. Und da hat sich ja auch Sport 5 in der Organisation ein bisschen geändert, es sei denn, wir reden über Fußball, aber die letztendlich unser Portfolio einfach mit in die interne Organisation schieben, dass dort ein bisschen mehr Bewusstsein vorherrscht, dass es mehr als Fußball geben kann und dass eben Tennis auch eine Rolle spielen könnte. Wir haben also dort keine fest definierten Vertriebler, die nichts anderes machen als, so wie du es gerade beschrieben hast, Robert, outbound, sondern wenn es sich denn dann ergibt und das Fitting ist da, dann finden wir Relevanz. Und so mache ich mich eben nicht abhängig. Ich arbeite sehr gerne mit den beteiligten Partnern zusammen, aber mir ist es eben selber sehr wichtig, meine eigene Struktur aufzubauen, um auch ein Stück weit unabhängiger zu werden, weil der Druck natürlich wahnsinnig groß ist. Gefühlt ist der Umsatz immer zu gering, es ist immer zu wenig, was wir machen. Da muss doch noch mehr rauszuholen sein, die Preise müssen doch eigentlich höher sein. Und da will ich mich eben nicht darauf verlassen, dass irgendjemand anders mich mal positioniert, sondern dass wir einfach selber mehr daran arbeiten können.
Ja, auch das, da. Was dir jetzt ansteht, dass du eigene Mitarbeiter im Vertrieb aufbaust, hat der Robert gesagt, hat er schon gemacht, hat er konsequent gemacht. Und Robert, magst du nochmal diese Konstellation, ihr selber im Vertrieb versus externe Agentur, aufklären?
Ja, es ist bei uns sehr, sehr ähnlich, wie es der Simon beschrieben hat. Vielleicht mit dem Unterschied, dass wir, wenn ich das richtig rausgehört habe, halt beim Aufbau der eigenen Unit schon ein bisschen mehr Erfahrung sammeln konnten. Aber wenn ich gerade vorhin ein Plädoyer für die Eigenvermarktung gehalten habe, dann gibt es natürlich viele, viele Vorteile, die ein externer Vermarkter mitbringt. Und deren wollen wir uns natürlich auch nicht berauben. Das heißt, auch wir arbeiten nicht exklusiv mit externen Vermarktern zusammen. Und da gibt es zwei Komponenten, die uns da wichtig sind. Das erste ist, dass ein externer Vermarkter natürlich nochmal ein ganz anderes Netzwerk an Entscheidern naturgemäß mitbringt. So wie es der Simon gerade beispielhaft ja beschrieben hat, während du mit deinem eigenen Team dir ein Netzwerk aufbaust und das pflegst, aber das eben endlich ist und ein externer da sehr viel weitreichender deine Assets einfach streuen kann. Und der zweite große Vorteil ist, dass du bei den richtigen externen Vermarktern auch nochmal teilweise eine weitere Expertise mitbekommst, die jetzt nicht im Sportfachlichen begründet liegt. Da, glaube ich, kennen wir unsere Produkte am besten. Aber wenn es um die Themen geht, die unsere Branche und die Wirtschaftspartner umtreiben, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Ähnliches, und die da noch besser verstehen, wie einzelne Branchen oder einzelne Unternehmen ticken und was ihnen wichtig ist. Und deshalb haben wir, um ein Beispiel zu nennen, die Vermarktung der Golf.de an sich ist mittlerweile so stark gewachsen, dass wir neben klassischen Partnerschaften, die bei uns immer noch im Vordergrund stehen, natürlich auch große Mediabucher mit reinnehmen in ausgewählter Form. Und auch da sprichst du wieder über ganz andere Player, über ganz andere Zugänge, über ganz andere Expertise, über andere KPIs. Auch das haben wir zum Teil in-house, aber auch das macht Sinn, mit externen Vermarktern gemeinsam zu betreiben.
Es sind ja verschiedene Größenordnungen schon genannt worden und die Relevanz auch von dem Thema Vermarktung. Aber gib uns doch noch mal bitte einmal eine Einschätzung, welche Relevanz das in den jeweiligen Verbänden von euch hat. Also so ein Verband hat wahrscheinlich Mitgliedseinnahmen, hat wahrscheinlich Einnahmen aus Veranstaltungen, Events und sportlichen Erfolgen. Bei dem einen oder anderen vielleicht auch TV-Geld. Das ist jetzt vielleicht für eure beiden Sportarten, hat das vielleicht eine andere Relevanz als für den Fußball. Aber gib uns noch mal ganz kurz die Einordnung, wie viel vom Gesamtumsatz eines Verbandes macht eigentlich das Thema Vermarktung aus? Über welche Größenordnung sprechen wir da, wenn wir dieses Thema Vermarktung im Verband zum Thema machen, Robert?
Ja, ohne da jetzt ganz konkrete Zahlen nennen zu können, aber um allen mal so ein Gespür dafür zu geben, Der Deutsche Golfverband ist natürlich an der Stelle von der Finanzierung her in einer sehr besonderen Situation, weil der Verbandsbeitrag pro Mitglied, was das typische Konstrukt einer Verbandsfinanzierung ist, im Golf, glaube ich, im Vergleich zu anderen Sportarten doch deutlich höher ist. Also bei uns bezahlt die einzige Golfanlage an den Dachverband meines Wissens, wenn ich nicht ganz falsch im Kopf habe, 16,50 Euro pro Mitglied. Und das ist dann bei 680.000 Mitgliedern dann schon mal eine ganz schöne Basis, mit der du das eine oder andere bewegen kannst und wo du auch in der Vermarktung ein bisschen länger stricken musst, um solche Summen in irgendeiner Form ja da weiter signifikant zu ergänzen. Insofern ist, glaube ich, im Golf das Verhältnis von Vermarktungseinnahmen zur wichtigsten Säule, Finanzierungssäule, Mitgliedsbeiträge, nicht typisch für andere Sportverbände. Die Situation, die wir im Golf vorfinden, ist aber gleichzeitig die, dass es dennoch viele, viele Themen und Projekte gibt, die für den Golfsport so wichtig sind, dass einfach die Frage ist, die der Simon vorhin aufgeworfen hat, Mitgliedsbeiträge sind nun mal stabil, die erhöhst du auch nicht jedes Jahr. Und dann kommt die Frage auf, okay, wenn wir jetzt noch weitere Dinge machen wollen, wo gibt es denn weitere Finanzierungsmöglichkeiten? So, und da kann ein Vermarkter, wenn er gut aufgestellt ist und eine gute Arbeit leistet, einfach schneller einen zusätzlichen Hebel liefern als die nächste Beitragserhöhung, die im Deutschen Golfverband jetzt bald schon über 20 Jahre her ist.
Simon, wie sieht's bei euch aus? Der Vermarktungsanteil und die anderen Einnahmen rund um den Verband?
Ja, ich habe gerade mal in unseren Geschäftsbericht geguckt, deswegen war ich ganz dankbar, dass der Robert anfangen musste. Also bei uns ist natürlich genauso. Wir leben auch davon, dass es einen Mitgliedsbeitrag gibt, den in dem Fall jeder Tennisspieler indirekt über seinen Verein, über den Landesverband an den DTB bezahlen muss. Da sind wir aber bei einem Euro irgendwas, glaube ich, was so berechnet wird. Aber das sind eben knapp 2 Millionen Euro, die da an Einnahmen generiert werden. Das Thema Vermarktung hat aber so im Gesamtkontext, und natürlich gibt es auch Fördermaßnahmen vom BMI, das ist ja, sind ja auch für uns sehr, sehr relevante Themenfelder, wo wir Einnahmen in Anführungsstrichen generieren können, um unseren Sport auszuüben. Aber ich sag mal, bis zu 30% kann Vermarktung durchaus eine Relevanz haben. Das ist bei den Landesverbänden teilweise auch sehr ausgeprägt. Ich weiß da jetzt nicht, wie es beim Golf ist, aber wir haben bei den Landesverbänden zum Beispiel auch die Situation, dass ein Ball vorgeschrieben ist, ein Spielball für meine Amateur-Medenspiele, für meine Punktspiele, die ich habe. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr großer Anker für die Vermarktung eines Landesverbandes. Und von daher kann das schon bis zu 30% einnehmen. Wir erleben eben zum Beispiel auch selber, dass wir durch Partnerschaften, die wir dann auch regional ausrollen, und wir Transferzahlungen leisten, die eben dazu führen, dass in den Geschäftsstellen von Landesverbänden plötzlich Personal aufgestockt werden kann. Und damit hat das Thema Sponsoring auch durchaus eine Relevanz für die eigene Struktur.
Wenn man in einer Mannschaftssportart wie Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey Verband und Clubs einmal befragen würde oder den Verband befragen würde, sind die größten Wettbewerber in der Akquise um Sponsoren, in der Aufmerksamkeit um Sponsoren natürlich die Clubs und die ja dann auch Interesse haben, ihre Exklusivitäten durchzubringen. Wie ist das bei euch? Seid ihr in der Vermarktung stärker oder schwächer oder steht ihr im Wettbewerb zu euren Clubs, zu euren Aushängeschildern? Es gibt vielleicht 2, 3 Clubs, die in beiden Sportarten so herausragend sind. Oder spielt das keine Rolle? Wie teilt ihr euch das auf? Also dieser Konflikt mit der Clubvermarktung versus Verbandsvermarktung. Welche Rolle spielt das, Simon?
Also in der Struktur, wenn man sich unsere Organisation generell anschaut, muss man sagen, wenn wir erstmal die Kommunikationsstränge betrachten, dann ist ein Landesverband verantwortlich für seinen Tennisverein. Und wir als DTB, als Spitzenverband, sind erstmal nicht verantwortlich für die Ansprache an einen Verein. Das heißt, ich habe damit auch keinerlei Vermarktungsrechte innerhalb eines Vereins. Ich habe auch erstmal grundsätzlich keine Vermarktungsrechte innerhalb eines Landesverbandes. Also ich als DTB könnte jetzt nicht die 17 Verbandsmeisterschaften der Herren 30 in all unseren Landesverbänden vermarkten. Da müsste ich Stand heute an jeden Landesverband rangehen. So machen wir das aktuell bei großen Projekten wie der Generali und Servus TV. Und ich gestalte ein Angebot, ein Paket, was ich mit jedem einzelnen Landesverband abstimme, um dann am Ende das Sponsorship umzusetzen. Und der Verein wird davon erstmal nicht berücksichtigt. Das heißt, ich selber habe zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Rechte innerhalb eines Vereins. Und deswegen versuchen wir zum Beispiel nationale Kampagnen umzusetzen, indem wir sagen, wir machen eine Kampagne wie Deutschland spielt Tennis, an der sich die Vereine kostenlos beteiligen können, teilnehmen können. Und wir statten diese Vereine zum einen mit Social-Media-Unterstützung aus, mit Postern und Plakaten für ihre Saisoneröffnung. Wir stellen ihnen Bälle und Schläger zur Verfügung und so weiter und so fort. Und damit schleichen wir uns in Anführungsstrichen im positiven Sinne mit unseren DTB-Partnern auch in einen Verein rein, weil der Verein dann unsere Werbematerialien nutzt, weil sie ihm helfen, seine eigene Ankündigung zu machen. Aber dass ich jetzt per se auf die Umkleidekabine eines Vereins zugreifen kann, das ist bei uns noch nicht der Fall. Aber natürlich habe ich die Vision, dass man irgendwann mal dahin kommen würde, dass jeder Center Court in Anführungsstrichen DTB gebrandet sein könnte. Aber ob man das dann noch erlebt, sei mal dahingestellt. Ist aber für unsere Partner bisher gar nicht so relevant, weil wir andere Schwerpunkte wählen, die wir ausrollen können. Aber spannend wäre es natürlich, nur letzter Satz dazu, bevor Robert antwortet, man muss natürlich auch sagen, wenn wir über 9000 Vereine sprechen, na, den Projektmanager auf Sponsorenseite möchte ich erleben, der dann in den 9000 Vereinen sicherstellt, dass seine Tennisblende auch tatsächlich hängt und sein Sonnenschirm steht. Und deswegen ist das sicherlich auch ein Thema, warum wir sowas nicht national in voller Gänze ausrollen.
Da freut sich vielleicht die ein oder andere Umsetzungsagentur im Sportsport. Aber Robert, 750 Golfanlagen. Wie steht ihr da im Wettbewerb oder wie ist da das Verhältnis und das der Zugriff auf Rechte?
Ja, ich glaube, wenn wir da auf alle Facetten eingehen würden, würde das den Rahmen des Podcasts sprengen. Und der Vergleich mit den Mannschaftssportarten, die du genannt hast, hinkt natürlich komplett, weil wir da in einer anderen Welt unterwegs sind. Warum? Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir von einigen Ausnahmen abgesehen nicht den Golfkonsumenten, den Golffan vermarkten, sondern den aktiven Golfspieler. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig zu verstehen. Also die Begeisterung für das eigene Golfspiel, so wie das Gott sei Dank auch der Simon hat, das ist unser größtes Asset und damit ist für uns auch das Wichtigste der Zugang zu diesem einzelnen aktiven Golfspieler. Und diesen Zugang hat der Golfclub vor Ort natürlich naturgemäß erstmal viel direkter als wir als Dachverband. Gleichzeitig sind wir in der glücklichen Lage, als vielleicht einziger großer Sportverband in Deutschland, auf alle Daten von allen 680.000 Golfspielern über dieses System Handicap jederzeit zugreifen zu können. Das heißt, wir haben alle Turnierergebnisse, ähnlich ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch bei der Tennis.de, wir haben alle Turnierergebnisse von allen Spielern der letzten 20 Jahre und darüber hinaus und haben all diese Informationen vorliegen, gemeinsam mit in welchem Golfclub und ähnliches. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Asset in der Vermarktung. Und gleichzeitig funktioniert es aber nur, es zu monetarisieren, wenn dir der Golfspieler auch sein Opt-in gibt, dass du mit ihm dazu in eine digitale Kommunikation treten darfst. So, und gleichzeitig sind wir als Verband, wie heißt es so schön, immer natürlich in erster Linie auch dem verpflichtet, dass wir im Interesse unserer Mitglieder, sprich der Golfanlagen, agieren. Deshalb gilt es da immer sehr sensibel zu sein bei all dem, was wir machen. Kommen wir damit, das, was du sagst, Stefan, kommen wir damit irgendwelchen Aktivitäten von Anlagen in die Quere. Und da gibt es sicherlich Partnerschaften, die sind einfacher und andere, da muss man sich das genau überlegen, ob das so alles zusammenpasst und in welchem Rahmen und in welchem Verhältnis es dann zu rechtfertigen. Also da gibt es immer wieder mal Fragen, die wir uns da stellen, wo wir uns eben dieser unterschiedlichen Stakeholder-Interessen das, was wir vorhin hatten, sehr, sehr bewusst sind. Die Haltung, die wir dazu einnehmen, ist aber eigentlich ganz klar. Nämlich am Ende geht es um die Frage, wem gehört der Golfer, wem gehört der Tennisspieler, wem gehört der Sportler? Und wem gehören die Daten dazu? Und unsere Sichtweise darauf ist, die gehören weder der Golfanlage vor Ort, noch dem Dachverband, noch irgendjemandem, der dazwischen geschaltet ist. Die gehören dem Sportler. Und wenn ich in der Lage bin, Mehrwerte für den Sportler als Golfclub oder als Verband oder irgendwo anders auf dieser in diesem Prozess, ihn davon zu überzeugen, dass er Mehrwerte hat, wenn er mir seine Werbeeinwilligung erteilt, dann kann ich mit ihm arbeiten. Und dass da die Golfanlage vor Ort ganz viele Mehrwerte hat, liegt, wie gesagt, auf der Hand. Und das fängt beim Abschlag an Loch 1 an. Und auch wir sind weit davon entfernt, dass wir vorhaben, da alle Golfanlagen in Deutschland einheitlich zu branden. Ich glaube, das ist originäre Vermarktungsarbeit der Golfanlagen vor Ort. Aber wie es der Simon gesagt hat, in dem Moment, wo eine nationale Perspektive reinkommt, wo ich nicht über den regionalen oder lokalen Sponsor spreche, der Wert darauf legt, mit seinem lokalen Tennisverein oder lokalen Golfclub konkret mit einigen wenigen in Verbindung zu treten, sondern die Aggregation wo es dann auch um ganz andere Zahlen geht und trotzdem in dieser persönlichen Kommunikation zu bleiben, da, glaube ich, können wir dann unsere Stärken mit nationalen Partnern auch wirklich ausspielen. Und das verstehen dann auch die Golfclubs, weil am Ende des Tages muss die Rechnung auch so aufgehen, dass wir so viel erwirtschaften, dass der Verband damit so gut finanziert ist, dass er seine Finanzierung eben nicht ausschließlich aus der Finanzierung seiner Mitgliedsbeiträge stemmen muss, was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ja auch nicht mal so einfach darstellbar ist.
Also ich finde den Satz großartig, Robert, wenn du sagst, die Rechte gehören dem Sportler und der muss im Prinzip davon auch dann überzeugt sein, dass es einen Mehrwert für ihn darstellt, wenn er die Kommunikation mit Sponsoren zulässt. Und das wiederum ist für mich das Schlüsselargument, Sponsoren zu überzeugen, in diesen Sport zu investieren. Wir haben vorhin über Zahlen, Daten und Reichweite und sonst was gesprochen, auch durchaus euer Wettbewerb mit anderen Sportarten, die eine andere Art von Reichweite liefern können. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu etwas, was ganz wesentlich ist in der neuen Form von Sponsorenakquise, nämlich die Mehrwerte zu finden, zu definieren, für die, um die es eigentlich geht. Und damit ist es dann weg vom Branding. Das kann ein Beirecht sein, aber es ist weg vom klassischen Branding. Es geht dann hin zu den tatsächlichen Nutzen, für die, um die es geht. Die Sportler oder die Fans oder die Community, die er dann auch über die verschiedenen Plattformen, die er erwähnt hatte, erreicht. Auch dieses Thema wäre nochmal eine Stunde mehr wert und auch das, was ihr im Aufbau eurer jeweiligen Strukturen nochmal erwähnt habt. Ich konnte gar nicht so tief die ganzen Notizen, die ich mir gemacht habe, abarbeiten mit euch. Ich vermute ganz stark, wir sehen uns in dieser oder ähnlicher Form wieder und holen das nochmal nach. Würden aber gerne dann für heute einmal einen klitzekleinen, ja, nicht mal Schlussstrich, sondern so eine Zwischenpause einlegen, damit wir das an anderer Stelle zu anderer Zeit nochmal wieder aufgreifen, denn das war unheimlich spannend. Das war zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, das läuft auch so richtig gut. Da braucht es mich gar nicht mit irgendwelchen Fragen. Es haben sich hier zwei nicht nur auf Augenhöhe getroffen, sondern auch die sehr, sehr viele aus dem Sportbusiness mitbringen und ganz großartigen Dialog hier geführt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle euch beiden, lieber Simon und lieber Robert. Wir sprechen uns gleich nochmal wieder, wenn es denn darum geht, dass wir einmal in das kommende Jahr schauen wollen und die jeweilige Zukunft der beiden Organisationen uns angucken. Für heute, für diesen Moment einmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an euch beide und an die Zuhörer da draußen. Ich nehme an, dass wir hier ganz viel mitgenommen haben und freue mich auf ein Wiederhören dann gleich in der nächsten Runde. Das war das wirklich super spannende Gespräch mit Robert Bruck und Simon Papendorf. Die Micha haben teilweise kaum zu Wort kommen lassen, was ich aber richtig gut fand, dass sich daraus so ein tolles wirklich Gespräch zwischen den beiden entwickelt hat. Und auch die Nebengeräusche vor und nach der Aufnahme, die waren ganz spannend. Die beiden werden auf jeden Fall nochmal das ein oder andere am Tisch besprechen, sich wiedersehen und vielleicht ihre jeweilige Sportart ausprobieren, wie ihr gehört habt. Freut euch nochmal auf die Aufnahme des Zukunftsbilds der beiden, das wir dann nächste Woche an dieser Stelle ausspielen werden. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt daran, Daumen hoch für eine Bewertung, für einen Kommentar, fürs Weiterleiten, fürs Empfehlen und hört wieder rein, wenn es nächste Woche heißt. Was wäre, wenn das stimmt? Bis dahin, ciao aus Hamburg, der Stefan.